Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Mein heutiger Gast ist Markus Channen. Markus Channen ist zweifacher Vater und erzieht geschlechtsneutral. Er ist auch Autor und schreibt für den Mama-Blog des Tagesanzeigers. Bisher lebte Markus in einem 50-50-Familienmodell mit seiner Partnerin. Ganz neu ist er Vollzeithausmann. Ich wollte von Markus wissen, wie sie das zu Hause mit Mental Load so handhaben, wer die sogenannte Nachtarbeit im Familienbett übernimmt und am Schluss gab er sogar zu, Paternal Gatekeeping zu betreiben. Ja, du kannst dir vorstellen, um was es geht. Dieses Gespräch fand auf Schweizerdeutsch statt. Wenn das nicht so deins ist, findest du das Transkript dieses Gespräches auf dem Blog schemamapool.com. Und nun viel Freude beim Hören. Guten Morgen, lieber Markus. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nein, ist offiziell.
Guten Morgen, Ellen, ebenfalls.
Erzähl mal zuerst, wie geht es deiner Zunge?
Meine Zunge, der geht es noch nicht wirklich super viel besser. Ich habe, müssen wir wahrscheinlich schnell erklären, wir haben ja die Aufnahme schon früher wollen machen und ich habe mir auf die Zunge gebissen, das hat sich entzündet und schrecklich anfangen wehtun. Ich habe wirklich also eine Woche lang so getönt, als hätte ich gerade eine Wurzelbehandlung gehabt und wäre auch noch betrunken. Das ist jetzt hoffentlich ein bisschen besser, aber so das immer noch weh.
Ja, es ist so eine lustige Geschichte gewesen, dass du mir wegen einem Zungenbiss hast müssen absagen. Aber es ist mega schön, dass du da bist. Und ich finde, du tönst super, man hört nichts. Aber gell, ich kenne jetzt deine Stimme auch nicht so gut. Ich kenne deine Texte sehr gut, aber die Stimme ist jetzt für mich auch noch recht neu.
Ich habe mich ja fast nicht getraut, dir abzusagen wegen dem. Oder zu verschieben wegen dem.
Sehr schön. Ich glaube, einleitend, wir beide haben so eine kleine Info und auch für dich vielleicht, ich kann mir wie immer so überlegen, in diesem Podcast, der Podcast lebt ja davon, dass man so persönliche Sachen erzählt und so der intime Rahmen für Gespräche, das ist ja so ein bisschen das DNA von den guten Podcasts. Ich habe aber ein bisschen Mühe, Geschichten von meinen Kindern für sie zu erzählen, weil sie das im Privaten hassen, wenn ich irgendwie den Nachbarn vor ihnen etwas über sie erzähle, und entsprechend mache ich das natürlich nicht im Internet. Mein Mann ist ein bekannter Politiker, für all die, die es nicht wissen, und wenn ich da auch private, gerade so heute ist das Thema ja Hausmann, Rollenmodell, Care, Arbeit, Mental Load. Wenn ich über so Sachen privat rede, kann das dann sein, dass der Blick irgendetwas schreibt. Das wollte ich auch nicht unbedingt. Und darum werde ich mich oft auf einen guten Freund beziehen. Und ein guter Freund ist, entweder bin ich das oder mein Mann oder aber auch jemand aus der Community oder tatsächlich ein guter Freund oder eine gute Freundin. Also einfach zum ein bisschen, ja, dass das wie klar ist. Du kannst das auch gerne machen, wenn es irgendwie Sachen von deiner Partnerin, oder wie machst du das mit deinen Kindern gerade auch noch, wenn du von den Kindern erzählst? Ich
sage dir, befreundete Kinder. Nein. Nein, ich handhabe es so, in meinen Blogbeiträgen und Kolumnen, dass meine Kinder natürlich sehr häufig vorkommen drin, weil ich schreibe ja in der Regel über meine Kinder. Ich nenne sie aber nicht beim Namen und verrate im Normalfall auch nicht das Geschlecht von meinen Kindern. Das heisst, meine Kinder haben so eine gewisse Anonymität. Sie heissen Brecht, das ist das 7-Jährige, und Bebers, das 2-Jährige. Das sind Spitznamen, die sie teilweise auch in echt haben, aber vor allem in meinen Texten.
Sehr schön. Also für alle, die zuhören, dass klar ist, Brecht und Bebers sind an Markus seine Kinder. Und wenn ich von einem guten Freund oder einer guten Freundin rede, dann sind auch meine private Erfahrungen, aber auch andere damit gemeint. Genau, ich habe dich ja ursprünglich angefragt, weil ich mit dir über die geschlechtsneutrale Erziehung wollte reden. Genau. Das ist ein mega spannendes Thema. Und dann sind wir aber im Gespräch auf ein aktuelleres Thema gekommen, und zwar auf die Tatsache, dass du jetzt neu Vollzeit-Hausmann bist. Und dann haben wir ja wie gefunden, dass wir über das heute reden wollen.
Genau, also das andere ist natürlich auch aktuell, das ist immer aktuell, aber dieses ist jetzt wirklich gerade ein Wechsel, wo wir bei uns am Vollziehen sind.
Ich habe es extrem spannend gefunden, das Thema, weil, also unter anderem, weil Hausmänner in unserer Gesellschaft sehr stark untervertreten sind. Und wenn uns das Gespräch als das Role Model dazu dienen kann, dass noch mehr Männer sich der wichtigen Arbeit widmen, wäre mein Ziel schon erreicht. Ich finde aber gleichzeitig, ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Instagram in der Community, zum Fragen an den Hausmann stellen, und ich habe dann wie so ein bisschen gemerkt, auch bei der Vorbereitung, ich muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht absurd wird. Weißt du, so ein bisschen im Stil von, stell dir eine Welt vor, wo eine Hausfrau in einen Podcast eingeladen wird, nur weil sie sich entschieden hat, 100% die Verantwortung für die gesamte Care-Arbeit zu übernehmen. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Das ist natürlich so ein bisschen, ich weiß auch nie so recht, darf ich überhaupt gross darüber reden? Darf ich, wie sehr darf ich mich da als Ausnahme fühlen oder das überhaupt auch in meinen Texten zelebrieren oder so? Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Überlegung. Ich habe da persönlich den Ansatz, dass es ist natürlich immer so, das, was seltener ist, das, was in der Gesellschaft weniger häufig gibt, das ist, das sorgt für mehr Aufmerksamkeit, das wird mehr diskutiert, und ich finde es in dem Fall jetzt noch, ich finde nicht, dass man irgendwie Hausmänner muss auf ein Podest haben und irgendwie Hausfrauen abwerten. Das ist natürlich komplett falsch. Ich finde es aber durchaus auch wichtig, dass Hausmänner, weil es eben noch selten gibt, eine gewisse Sichtbarkeit haben, eine gewisse Repräsentation erleben, auch halt für andere Mütter und Väter, die auch sollen sehen, dass es das Modell gibt und wie es funktioniert bei verschiedenen Leuten.
Ja, ich bin da sehr bei dir. Ich bin sogar fast ein bisschen traurig gewesen, dass ich keine Hausfrau mehr bin, weil ich bin ja vor 7 Jahren Mutter geworden, und dort bin ich sicher 2-3 Jahre Vollzeit-Hausfrau gewesen. Also ja, ich habe noch mein Studium abgeschlossen nebenbei, aber ich habe schon 150% von der Care-Arbeit übernommen. Und wenn ich jetzt eine Hausfrau wäre, weil du bist jetzt ein Hausmann, dann hätten wir wie so einen Hausmenschen-Podcast können machen. Und das ist so viel. Also ich bin fast ein bisschen traurig, aber ich freue mich riesig, dass du da bist und dass du darüber redest. Und ich finde auch, dass man sollte das sichtbar machen, kann nicht genug darüber reden, oft genug darüber reden. Sag mal, wie lange bist du schon Hausmann, also Vollzeit?
Ja, noch nicht lang. Darum hast du wahrscheinlich mehr Hausfrau-Erfahrung als irgendeine Hausmann-Erfahrung. Wir sind jetzt wirklich gerade so, also es ist hochaktuell das Thema, wir sind jetzt wirklich gerade so in der Übergangsphase von unserem bisherigen Familienmodell ins Neue. Also offiziell bin ich sogar jetzt an dem Tag, wo wir zusammen reden, noch angestellt. Mhm. Aber ja, wir sind jetzt bereits am auch weitgehend am Umsetzen, also, aber es ist wirklich jetzt gerade so der Übergang. Mhm. Muss aber dazu sagen, dass das bisherige Modell auch schon so war, dass ich relativ viel Hausarbeit gemacht habe. Also es ist jetzt nicht etwas komplett Neues in dem Sinn. Also ich kann schon ein bisschen abschätzen, wie das jetzt neu ist.
Wir haben ja 50-50 bis jetzt gemacht, gell? Erzähl ein bisschen, wie sieht das so für die Leute, die dich nicht kennen, die den Mama-Blog nicht lesen, wie sieht euer Familienmodell im Moment aus?
Genau, also das bisherige Familienmodell ist so, dass wir ab der Geburt von unserem ersten Kind, das ist schon vor 7 Jahren gewesen, wie bei dir, ein 50-50-Modell gelebt haben und ist eigentlich alles geteilt haben. Also Erwerbsarbeit, beide so ungefähr um die 50%, 50-60% machen, Haushalt, arbeiten im Haushalt und auch Kinderbetreuung, ist ziemlich genau hälftig teilen. Und wir haben ja, also, das Kinderbetreuung ist ein relativ relevanter Punkt, weil wir, keine familienexterne Betreuung haben. Und nicht irgendwie Grosseltern, die mal nur einen Tag in der Woche zu den Kindern schauen, sondern, wir haben eigentlich das jüngere Kind, das noch nicht in die Schule geht, rund um die Uhr an der Backe. Und genau, das teilen wir eigentlich als, komplett auf.
Mhm. Darf ich fragen, wie ist es zu diesem Entscheid ursprünglich gekommen? Bei einer guten Freundin von mir ist das so gewesen, dass sie viel weniger verdient hat als ihr Partner und dann ist wieso der Entscheid klar gewesen, dass er der Hauptverdiener wird sein. Hat die Überlegung bei euch mitgespielt in diesem 50-50-Modell?
Wo wir das erste Kind bekommen haben, hat meine Frau noch studiert. Das heisst, sie hat dort gar nichts zum Einkommen beigetragen. Sie hat einfach 50% studiert, also 50% Zeit eigentlich für die Uni. Und ich habe mein Pensum auf, glaube ich, 50 oder 60 abgeschraubt. Und also das finanzielle Überlegungen sind dann sicher keine Rolle gespielt. Aber das tun sie ja heute nicht. Aber für mich war immer klar gewesen, wenn ich mal Kind, also ich bin die Person gewesen bei uns in der Partnerschaft, die wahrscheinlich in dem Moment einen grossen Kinderwunsch verspürt hat. Ich wollte unbedingt Kind wollen. Und, oder dringend Kind wollen, kann man schon fast sagen. Und für mich war auch immer klar gewesen, dass ich sicher mindestens meine Hälfte um Kind und Haushalt kümmern.
Mhm. Und habt ihr das noch gross besprochen gehabt, vorher, oder ist das wie so einfach so smooth gelaufen?
Im Nachhinein gesehen haben wir erstaunlich wenig darüber geredet, muss ich sagen. Also klar, immer wieder über Details, aber wir haben uns nie mal hergesetzt und gesagt, so, wir machen das jetzt so und anfangen das irgendwie planen, sondern es ist immer, ich weiß gar nicht, aus den Gesprächen raus, die wir sonst geführt haben, wie klar gesehen, dass wir das so werden handhaben.
Mhm. Und wie teilt ihr euch auf? Ich glaube, du hast mal in einem Text geschrieben, dass der, der irgendwie gern kocht oder dem, was wichtig ist, dass es aufgeräumt ist, das ist so quasi sein Aufgabengebiet. Habe ich das noch richtig im Kopf? Ist das?
Ja, also so grundsätzlich ist eigentlich die Idee, dass wir alle alles machen oder beide alles machen, aber es haben sich natürlich mit der Zeit schon so gewisse Ressorts ausgebildet, weil einfach diese Sachen jemandem wichtiger sind als dem anderen. Also ich bin zum Beispiel historisch, ich bin immer der gewesen, wo die Wäsche macht, ich kümmere mich um Kleider und Wäsche. Meine Frau ist Essen sehr wichtig. Für mich ist Essen mehr so etwas, das, ja, das macht man auch noch irgendwann am Tag. Und für meine Frau ist das sehr so Genuss. Und darum ist sie eher die, die sich um Lebensmittel im weiteren Sinn kümmert. Putzen und so tun wir ziemlich gemeinsam. Und ja, so hat es so verschiedene Gebiete, wo teilweise nur jemand sich um etwas kümmert und teilweise mir ist das wirklich hälftig aufteilen. Aber ich würde sagen, insgesamt geht es wirklich gut auf, so dass man kann sagen, es ist nicht trotz 50-50 Modell eine Person, wo dann irgendwie alles wieder bleibt kleben.
Und das ist gut gelaufen, das 50-50 Modell bisher?
Das ist sogar sehr gut gelaufen. Es ist so gut gelaufen, dass es eigentlich schon fast schade ist, das zu ändern, weil wir uns wirklich, würde sagen, schon fast extrem gut eingespielt haben. Klar haben wir über Details auch immer mal wieder irgendwie Diskussionen gehabt, vor allem, wenn wir beide viel zu tun haben und wir natürlich ein bisschen müssen schauen, dass wir jetzt wirklich arbeitszeitmässig nicht zu kurz kommen. Da gibt es dann bei Randstunden manchmal so ein bisschen, hat man schon mal versucht, noch hier eine Stunde abzuknöpfen oder mal zu schauen, könnte ich vielleicht jetzt gleich noch 2 Stunden arbeiten am Abend und der anderen Person hätte das vielleicht nicht gefallen. Aber das sind so Mini-Diskussionen gewesen, wo nie zu etwas Grossem geworden sind. Also wir haben das wirklich sehr, sehr gut immer geschafft. Zum Glück, muss ich sagen, da haben wir wahrscheinlich beide auch Glück gehabt miteinander.
Ja, ich glaube auch. Ich habe mal das Buch von der Patricia Camerata, Mental Load, raus aus der Mental Load Falle gelesen. Und dort geht es ja stark um die unsichtbare Arbeit, die traditionellerweise Hausfrauen erledigen, wo man wie nicht sieht. Also sagt es jetzt eben ein Geburtstagsgeschenk fürs Gespönli organisieren oder sich überlegen, wo man jetzt die nachhaltigen Regenstiefel in der nächsten Grösse kann organisieren, sagt das auf dem Flomi oder bestellen oder was auch immer. Und sie sagt, ein grosses Thema ist ja, dass die Arbeit wie nicht gesehen wird. Und sie empfiehlt, dass man tatsächlich so eine Liste macht mit all diesen Tasks und das untereinander aufteilt. Habt ihr das auch gemacht? Oder einfach, ist das bei euch?
Nein, wir hätten nie eine Liste gemacht. Wahrscheinlich, weil es nicht nötig war. Ich stelle mir das durchaus lustig und interessant vor. Aber bei uns ist wie, eben hat sich das irgendwie natürlich ergeben, dass das funktioniert, die Aufgabenteilung. Und mit dem Mental Load, wir sind uns dessen bewusst, dass es natürlich ein wichtiger Teil von der Arbeit ist, halt auch durch die Diskussion, was es doch in den letzten Jahren gegeben hat um einen Mental Load. Ich habe zwar das Buch von der Patricia nicht gelesen, sondern das andere Buch über Mediennutzung. Aber sind wir uns bewusst, dass das ein wichtiger Teil von der Arbeit ist und haben dort, glaube ich, ein bisschen das Glück, dass wir beide auch nicht abgeneigt sein, ist den Mental Load anzueignen. Und das liegt bei mir vor allem daran, dass ich dann doch manchmal noch so ein bisschen Kontrollfreak bin und das Gefühl habe, ich würde gerne die Informationen bei mir haben, ich würde gerne wissen, was läuft, ich würde gerne mich auch um Sachen kümmern und dadurch automatisch, glaube ich, einen gewissen Mental Load übernehmen. Also dieses Beispiel, was du jetzt gesagt hast, von den Geschenkli. Das ist jetzt so ein typisches, das ist tatsächlich etwas, was meine Frau macht, weil sie so Weihnachten und Geburtstag und Geschenkli und so, das ist etwas, dem kann ich nicht viel abgewinnen. Sie hat da sehr Freude dran und darum kümmert sie sich um so Sachen. Aber die ökologischen Gummistiefel, das werden wieder voll mies. Also ich bin nicht sicher, ob meine Frau die Schuhgrösse von unseren Kindern weiss, die aktuelle.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das bei euch natürlich wie so sehr natürlich geflossen ist, weil ihr von Anfang an 50-50 gemacht habt. So ein bisschen in einer Beziehung, jetzt gerade bei einer guten Freundin von mir, wo es anders aufteilt war, wo der Mann wirklich am Abend spät heimgekommen ist und gar nicht gesehen hat, was alles gelaufen ist, weil er hat wie eine saubere Wohnung verloren, ist wieder am Abend in eine saubere Wohnung gekommen quasi. Kann das, glaube ich, noch recht zu Diskussionen führen. Hast du uns gleich einen Tipp, nebst dem einfach machen 50-50 von Anfang an, weil sich das auch viele nicht können leisten teilweise, wie man über so Sachen diskutiert? Du sagst ja, ihr habt damit so ein bisschen, wenn ihr so die Diskussion, ja, wer darf jetzt am Abend 2 Stunden arbeiten und wer macht Einschlafbegleitung? Wie kann man das mit dem Partner auf Augenhöhe und friedvoll aushandeln? Hast du da einen Hack?
Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen von Partnerschaft zu Partnerschaft unterschiedlich. Aber was wir, glaube ich, beide früh gelernt haben, ist, dass wir, ja, ansprechen, wenn wir irgendwie mit einer Situation unzufrieden sind. Also, ich glaube, wenn man irgendwie den Frust in sich hineinfrisst oder so passiv-aggressiv Kommentare abgibt und, genervt ist, aber es nicht wirklich, anspricht, dann, tut man niemandem etwas Gutes. Also was wir halt wirklich gemacht haben, ist, wenn wir irgendwie so eine Situation gehabt haben, wo der eine, also ich oder meine Frau jetzt irgendwie nicht ganz glücklich gewesen mit, wie es gelaufen ist, ist, dass wir halt das wirklich angesprochen haben. Das ist manchmal tatsächlich nicht ganz einfach, aber dass man halt dann sagt, hey, für mich ist das im Fall nicht gäbig oder es hat jetzt heute nicht so gut funktioniert, wie könnte man das künftig besser machen. Klingt jetzt simpel, aber muss es halt auch einfach mal machen, ja. Mhm. Und dann gehört halt schon auch dazu, finde ich, dass man sich wie, klar, 50-50, die Ausgangslage haben sicher nicht alle oder nicht viele, aber dass man mindestens in der Zeit, wo man halt hat, sich so ein bisschen den Mental Load aneignet. Also ich kenne Freunde von mir, bin definitiv nicht ich, wo der halt irgendwie der Vater einen Papi-Tag hat, aber die Mutter schreibt ihm eine Liste, wenn das man das Kind muss mit Sonnencreme eingremen und tut das Essen vorbereiten und also so ein bisschen wie Mutter bereitet alles vor, der Vater muss dann nochmal noch ausführen und das ist natürlich so wird so, wie soll ich das sagen, ich will niemandem mal Karren fahren, aber so wird es natürlich, so tut man sich selber noch stärker in das Ungleichgewicht rein manövrieren. Also gerade wenn man eben zum Beispiel einen Papi-Tag hat oder auch mal ein Wochenende etwas mit dem Kind unternimmt, empfehlen ich den Vätern oder einer Mutter, die in dieser Situation ist, sich doch wirklich um alle Aspekte an diesem Tag zu kümmern und nicht sich die Hälfte vorkauen.
Stichwort Maternal Gatekeeping, oder? Theresa Bücker ist eine von meinen liebsten feministischen Stimmen. Ist eine süddeutsche Zeitung-Magazin-Kolumnistin. Ich weiß nicht, ob sie kennst. Mhm. Sie hat zu dieser Debatte über Maternal Gatekeeping hat sie geschrieben, dass ein antifeministischer Frame, wo der Frauen eigentlich vorwirft, das würde es nicht loslassen wollen, weil sehr oft sind es einfach die Männer, die sich einfach auch bequem machen. Und es ist natürlich praktisch, wenn du so eine Liste bekommst, wo alles draufsteht. Aber ist ein spannendes Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast. Vielleicht noch ganz kurz zum Zurückkommen. Was ist der Grund gewesen, dass ihr das 50-50 aufgegeben habt und jetzt quasi du Vollzeit-Hausmann bist?
Also ich habe mehrere Gründe zusammengekommen. Einer hat wirklich den Ausschlag gegeben. Also ich bin in meinem bisherigen Beruf oder in der Anstellung bei dieser Firma jetzt 11 Jahre tätig gewesen, in unterschiedlichen Pensen, also von 100 bis wirklich 50 zuletzt. Und muss schon sagen, dass ich halt gewisse Sachen irgendwann noch ein bisschen gesehen habe. Also nicht in einem negativen Sinn, ich habe meinen Beruf gerne, ich bin sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber, wo mir auch viel Flexibilität immer gegeben hat. Aber irgendwann hat man so ein bisschen wie das Gefühl, manchmal, oder ich hatte das Gefühl gehabt, es braucht mal so irgendeine gewisse Veränderung. Und das ist jetzt bei mir immer mehr so ein bisschen gesehen, plus ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich bin häufig ein bisschen gestresst, weil ich halt einfach viel Hüte anhabe und das 50-50-Modell zwar gut funktioniert hat, aber gleich das Jonglieren zwischen Erwerbstätigkeit und privaten Sachen und noch diverse kleine Nebenjobli hat immer mehr so ein bisschen Stress verursacht hat. Und also ich habe eine gewisse Veränderung gebraucht, aber der Hauptgrund ist eigentlich bei meiner Frau. Sie ist Doktorandin an der Uni und sollte ihre Diss schreiben. Mhm. Und das funktioniert gut, wenn man kinderlos ist und seine Anstellung hat und daneben eigentlich die ganze Freizeit für das kann brauchen. Das funktioniert nicht so gut, wenn man halt einfach wirklich nur die 50% Pensum hat, wo man angestellt ist. Dann kommt euch die Diss zu kurz, weil sie muss auch noch Lehre geben und diverse andere Aufgaben an der Uni wahrnehmen. Und sie hat einfach gemerkt, jetzt so in der Schlussphase, dass es wahrscheinlich einfach nicht wird länger zeitlich mit dieser Diss, wenn sie nicht mehr Zeit zur Verfügung hat. Mhm. Und so haben wir dann gesagt, dann machen wir das jetzt einfach so. Sie hat jetzt 100% Zeit. Leider, das ist der grosse Nachteil an dem Ganzen, hat sie wegen dem nicht 100% Lohn. Also es ist nicht so, dass sie wirklich aufstockt. Ihre Anstellung bleibt bei 50%. Also wir werden mit sehr, sehr wenig Geld müssen auskommen in der nächsten Zeit. Aber sie hat die 100% Zeitpensum, was sie braucht, um die Arbeit voranzutreiben. Mm. Das ist eigentlich so ein bisschen der Ausschlag gewesen, warum wir den Wechsel jetzt gemacht haben.
Spannend. Es ist aber auch zeitlich wahrscheinlich absehbar. Also wie lange wird sie noch beschreiben? Was hat sie da für einen Plan?
Ja, das ist bei den Dissertationen, glaube ich, ich habe selber nie eine geschrieben, aber es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt natürlich irgendwann ein Abgabedatum, wo man sich darauf einigt und gewisse Fristen, wo man dann auch keine Anstellung mehr haben kann. Aber also ich kenne Leute, die sind seit 5 Jahren kurz vor der Abgabe. Bei ihr ist das Ziel, dass sie so ungefähr in Jahresfrist so zeitlich fertig sind. Wow. Also okay. Sie sollte jetzt so im letzten Jahr sein. Und nachher stellt sich natürlich für uns die Frage, wie geht's weiter? Ich kann mir durchaus vorstellen, weiterhin nachher voll als Hausmann tätig zu sein. Aber das hängt natürlich davon ab, wie die Situation dann aussieht, wer allenfalls welchen Job würde finden.
Ich glaube, wir machen das Follow-up-Gespräch nach einem Jahr und dann tue ich das so kurz einspielen, dass du dir das gut kannst vorstellen. Nach einem Jahr sieht es vielleicht anders aus, vielleicht aber auch nicht. Sag ganz kurz, über was schreibt sie denn? Was ist ihr das Thema?
Sie ist Sprachwissenschaftlerin, also in der Linguistik schreibt sie über Sprachnachrichten beim Messenger Kommunikation, also WhatsApp-Sprachnachrichten im Prinzip.
Wow, genau. Mega, mega spannend. Und Uni Bern wahrscheinlich, nicht mehr, oder?
Genau, Uni Bern, Institut für Germanistik.
Schön. Und das heisst für euch, ihr tönt jetzt wie einfach, es gibt keine Ferien, es gibt keinen Restaurantbesuch. Und ihr spart jetzt einfach und habt dafür aber einfach mehr Lebensqualität.
Genau. Ferien sind im Moment ja sowieso so ein bisschen schwierig und Restaurantbesuch. Von dem her, ich weiss gar nicht mehr, wie es ist, jetzt, wo die Pandemie für beendet erklärt ist, offenbar, wie das jetzt wird sein. Aber es ist schon so, finanziell müssen wir natürlich müssen wir es einschränken. Ich sage, wir sind nicht reich, wir sind auch nicht arm, wir können uns jetzt das Modell eine gewisse Zeit lang leisten, allerdings sicher nicht ohne Einschränkungen. Und ich trage jetzt also als ein Beispiel, früher, wenn ein Loch ein Socken hat, dann habe ich jeweils das Paar fortgeschossen, weil ich sehr viele verschiedenfarbige Socken habe. Jetzt tue ich einfach die jeweiligen Einzelsocken, die noch gut sind, die trage ich jetzt noch auf. Darum habe ich jetzt sehr häufig unterschiedliche Socken an. Genau. Weil wir uns keine neuen Socken leisten können.
Ja. Ich glaube, also die Heike sehe ich ja eh niemand. Dann spielt es ja eh keine Rolle, oder?
Ja, für das Kleiderbudget ist die Pandemie sowieso sehr gut gewesen und das Homeoffice.
Genau. Wobei, ich muss sagen, ich bin mental eigentlich schon draus. Also ich bin schon im Frühling und bei den Lockerungen und ich glaube, ich bin immer noch so am Verdrängen, dass wir eine Pandemie haben. Aber ja, da schweife ich vom Thema ab. Sag mal, wie macht ihr das? Jetzt stelle ich mir das so vor, deine Partnerin schafft bis um 6 Uhr am Abend, dann ist sie um 6:30 irgendwann daheim. Oder einfach aus dem Homeoffice draussen, mental da. Wie ist denn am Abend, also so Care-Arbeit am Wochenende und am Abend, teilt ihr das dann 50-50 auf oder ist das die Mehrheit bei dir und sie darf sich erholen? Oder wie macht ihr das?
Das ist jetzt etwas, wo man im Detail sicher sich auch noch ein bisschen einspielen muss, aber unsere Idee oder wie wir sie jetzt handhaben, ist eigentlich schon so, dass wir die Zeit nebst ihrer Arbeitszeit aufteilen. Also sicher nicht das Modell, dass sie einfach sobald sie fertig ist mit Arbeiten, komplett muss zu den Kindern schauen, aber auch nicht das Modell, dass sie einfach, weil sie das Familieneinkommen verdient, dann gar nicht mehr mit den Kindern zu tun hat. Das ist auch ihr Wunsch, trotzdem jeden Tag Zeit mit den Kindern zu verbringen. Konkret bei uns ist es so, dass ich am Morgen Kind parat mache, also das grosse Kind für die Schule, und meine Frau relativ früh anfängt zu arbeiten und dadurch vielleicht auch ein bisschen früher Feierabend macht, dass sie vielleicht nicht erst um 6 Uhr, sondern vielleicht um 5 Uhr oder um 4:30 Uhr, je nachdem, wie sie sich nochmal konzentrieren. Und nachher, im Prinzip in den Abendstunden häufig noch etwas mit den Kind macht. Jetzt nicht, dass sie den ganzen Abend übernimmt. Manchmal machen wir etwas Gemeinsames oder ich mache etwas mit den Kind, aber häufig verbringt sie dann Zeit mit den Kind. Der grosse Unterschied so früher ist halt, dass sie Qualitätszeit kann verbringen jetzt, dass ich auch wirklich mit den Kind spielen und die, wir sind 1-2 Stunden nutzen, um etwas zu machen, was sie gerne mit den Kind macht und wo die Kinder viel davon haben, währenddem ich halt irgendwie rumrennen, einkaufen, Kind immer noch unter dem Arm haben, putzen und müssen irgendwo am Boden mitputzen, kann sie halt wirklich Qualitätszeit mit den Kind verbringen. Mm. Und nachher, aber Ritual machen wir in der Regel gemeinsam, also, beide nehmen je ein Kind und machen das Bett fertig und ins Bett bringen und die ganze Nachtarbeit mit dem Kind, die haben dann wieder ich.
Die hast nachher die Nachtarbeit mit dem Kind, das liebe ich, das gefällt mir jetzt ganz fest.
Nachtarbeit.
Und wie stelle ich, und sie hat dann einfach Ohrenstöpsel und ist neben dran, oder ist sie in einem anderen Zimmer, oder?
Sie ist in einem anderen Zimmer, sie ist ein bisschen geräuschempfindlich in der Nacht und darum haben wir relativ früh in unserer Beziehung noch vor der Hochzeit, irgendwann getrennte Schlafzimmer eingeführt und also ist es so ein bisschen so, dass Langzeitkind bei mir im Bett oder im Zimmer gewesen, eins im Bett, eins im eigenen Bett und jetzt haben wir es wieder mal ein bisschen probiert mit Kinderzimmer, aber also ich wechsle in der Nacht, ich und meine Kinder wechseln in der Nacht mehrmals hin und her, also sie im Moment gerade wieder sehr lebhafte Nacht und sie ist halt einfach Türen zu ihrem Zimmer und schlaft.
Ja, schön. Ich glaube, das geht sehr vielen Leuten so. Wir haben auch so wunderschöne Häusli-Bettli für sie eingerichtet vor 2 Jahren und sie haben eine Woche voller Freude drin geschlafen und mein Partner und ich haben uns mega über unser Bett gefreut. Und dann ist ja eine Woche später und dann habe ich wieso gefunden, es ist eigentlich noch das Schöne daran, wenn sie aus dem Familienbett ausziehen, dass du in der Nacht so ein Kind hast, das in der Tür steht und zu dir unter die Decke kommt. Und das ist vielleicht eine Woche und nachher sind sie wieder voll eingezogen. Und ich kenne wirklich sehr viele Leute, die diese Nachtwanderungen. Das ist irgendwie auch schön, weil das ist ja irgendwann auch vorbei und wichtig ist, dass alle zum Schlaf kommen.
Genau.
Ich finde es wahnsinnig so reflektiert, wenn ihr mit dem Thema Care-Arbeit und Aufteilung umgeht. Mir kommt gerade eine Geschichte in den Sinn, wo ich mit einer guten Freundin von mir auf dem Spielplatz geredet habe. Sie hat wie so gesagt, ja, für sie ist eigentlich wie klar, weil ihr Mann, also sie ist 100% Hausfrau und ihr Mann bringt das ganze Geld heim, dass dann am Abend wie noch so, die Wohnung muss mega schön aufgeräumt sein und er darf wirklich aufs Sofa und sich entspannen und sie macht dann wirklich alles, also den ganzen Abend mit den Kind. Ich habe dann wie gefunden, hey, das geht doch gar nicht, weil du machst ja Care-Arbeit, die nicht gezahlt wird und am Abend, ja, da muss man sich einfach wie so ein bisschen schauen. Aber ich glaube, die Realität von sehr vielen Eltern ist nicht so wie von euch, oder? Also, wie siehst du das? Was könntest du vielleicht jetzt einer Mutter, die uns zulässt und denkt so, hey, leck, die haben es so schön und irgendwie, ich mache alles falsch. Was könntest du da für einen Gedanken vielleicht mitgeben?
Ja, wenn man so eine Situation jetzt einfach irgendwie kann kehren kann, das weiss ich auch gerade nicht. Aber ja, wichtig ist halt wirklich, dass man, also ich denke, da würde ich dann wirklich irgendwann zu Patricias Methode greifen und anfangen aufschreiben, vielleicht mal wirklich sagen, so, Schatz, jetzt setzen wir uns zusammen, schreiben mal auf, was gibt's zu tun, oder wie wollen wir die Zeiten blocken, also bei uns ist es jetzt auch nicht so, ich erwarte auch nicht von meiner Frau, dass sie dann irgendwie nach ihrer Arbeitszeit noch anfangen, das WC zu putzen, dass die ganze wirklich Haus halt arbeiten, die übernehme ich, das ist jetzt mein Job neu und sie kann eigentlich, wenn sie irgendetwas will, wenn sie will kochen, darf sie sich das selbstverständlich rauspicken, das sage ich auch nicht nein, aber das ist dann wie die Kür. Aber ich denke, mindestens für Kinderbetreuung würde ich jetzt also sagen, leben wir doch in einer Zeit, wo nebst der eigentlichen Arbeitszeit man sich das ein bisschen so die aufteilen und ja, wenn es anders nicht geht, also ich denke, wenn dass es sich nicht natürlicher geht, muss man halt wirklich zusammensitzen und das besprechen. Also wir haben auch gemerkt, dass bei gewissen Themen man einfach muss ein bisschen Regeln brauchen, damit sich nicht irgendwie einschleicht, dass jemand vielleicht doch noch einfach am Abend lang vor dem Computer sitzt. Also wir haben ja ursprünglich unsere Tagesaufteilung weniger strikt gemacht, sondern immer so ein bisschen die Person, die gerade Lust hatte, zu arbeiten, hat geschafft, vor allem wenn wir beide im Homeoffice sind, und hat dann irgendwann angefangen, wirklich fix Halbtage aufzuteilen und zu sagen, nee, du hast den Halbtag und das im Voraus zu planen. Und das kann man natürlich so Regeln kann man immer einführen, also beim BB zum Beispiel, beim Wickeln, ist es so eine Situation gewesen, wir jetzt beide nicht wahnsinnig gern so Gaggiwindeln gewechselt. Und, da haben wir dann auch irgendwann gemerkt, haben wir versuchen beide so ein bisschen Tricks, damit der andere muss. Und, irgendwann haben wir dann gesagt, nein, so geht's irgendwie auch nicht. Jetzt machen wir wirklich ganz, ganz strikt abwechseln. Eine ist du, eine ist ich. Und, das hat funktioniert. Und wenn mal jemand nicht ist daheim gewesen, der wird es einfach aufgeschoben. Dann muss man, also wenn ich zweimal nacheinander muss wickeln, dann muss ich nicht zweimal nacheinander. Und ja, so ganz simple Regeln. Man muss ja gar nicht unbedingt den ganzen Alltag erschlagen von morgen bis abend in einer riesigen Familiensitzung, sondern einfach dort, wo es irgendwie nicht so passt, wo eine Person das Gefühl hat, es stimmt irgendwie für mich nicht, muss wahrscheinlich die Person das Gespräch ergreifen und sagen, hey, ich würde mich gerne mit dir zusammensetzen und das jetzt schnell regeln, wie wir das künftig machen. Und da besteht natürlich das Potenzial, dass es Diskussionen gibt, hoffentlich fruchtbare, aber je nachdem kann es auch mal Streit geben, wahrscheinlich.
Du sagst, ihr habt keine Grosseltern und auch keine Fremdbetreuung. Wann habt ihr Zeit zum Reden? Macht ihr es effektiv, wenn die Kinder schlafen?
Also wir haben Grosseltern, die einen wohnen sogar recht nah, die anderen sind ziemlich weit weg, aber wir nutzen es eigentlich nicht zur Betreuung, also dass sie wirklich irgendwie eine halbtageweise oder so würden zu den Kindern schauen, höchstens ganz selten mal, wenn wir jetzt wirklich irgendwie beide an Eltern abwetten oder so.
Wann findet ihr Zeit, um miteinander über Beziehung zu reden, weil das kannst du ja nicht so in 10 Minuten schnell abhandeln.
Ja, es ist schon tatsächlich so, dass wir sehr, sehr wenig Paarzeit haben. Also, dass man wirklich kann sagen, wir haben ja nicht irgendwelche Wellness-Wochenende oder so, dass man wirklich kann sagen, wir haben jetzt Zeit nur für uns, wo wir einfach völlig ungestört können reden, das eigentlich nicht. Wir machen das sehr häufig am Abend, also ein bisschen über Kind hinweg. Also, wenn Kind, meistens der Trick ist so ein bisschen der, dass Kind ins Bett sollte, aber noch nicht unbedingt wetten und wir dann den Deal machen, wenn ihr lieb zusammenspielt, dann dürft ihr noch ein bisschen wach bleiben. Und dann spielen sie relativ lang lieb zusammen.
Ja.
Und dann können wir miteinander reden. Aber wir haben auch schon ernsthafte Paargespräche oder eben so Diskussionen müssen abbrechen, weil die Kinder einfach gerade nicht in Laune waren, uns zu reden. Das hat es okay, ja.
Ich finde das gerade noch ein wichtiger Punkt, dass man überhaupt Zeit findet. Sehr oft ist das ja wirklich, am Abend ist man einfach auch müde und will einfach auch mal abstellen und nicht noch Beziehungssachen diskutieren, die ja oft so unbequem und unkomfortabel sind. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was für viele Eltern nicht so einfach ist, sich einfach die Zeit freizuschaufeln. Ich weiss, wie es bei uns war, wo wir sind vor 3 Jahren, glaube ich, in der Paartherapie gewesen. Und ich weiss, es war so spannend gewesen, so die erste Stunde, dass du einfach 1,5 Stunden am Tag in einem Raum kannst sitzen, ohne dass Angst musst haben, dass jederzeit jemand reinrennen könnte und dich unterbrechen. Und schon einfach den Raum zu haben für Gespräche und sich mal in Ruhe zu überlegen, hey, was brauche ich, was will ich und wie siehst es du überhaupt? Habe ich damals, jetzt ohne Therapie selber schon extrem therapeutisch gefunden. Kennst du das? Oder habt ihr wirklich, ist das bei euch viel entspannter, dass ihr oft den Raum habt, zum Reden?
Ja, wir haben, dadurch, dass wir sehr viel im Homeoffice sind, verbringen wir dann doch relativ viel Zeit, zumindest, sagen wir mal, physisch in der Nähe voneinander. Und sehe ich es bei kleinen Pausen. Also, das ist schon vor der Pandemie so gewesen, jetzt natürlich noch viel mehr. dass wir uns einfach wirklich, wir haben relativ viel Gelegenheit, um miteinander zu reden. Wir haben vielleicht nicht sehr lang am Stück ungestörte Zeit, aber wir haben sehr viel Gelegenheit. Und gerade wenn wir das Gefühl haben, es muss jetzt etwas besprochen werden, dann können wir uns die Zeit auch rasch nehmen. Dadurch haben wir, glaube ich, nicht so das Bedürfnis, es jetzt wirklich müssen, mal rauszulösen und können uns wirklich den Freiraum zu schaffen, so eine paar Abende zu haben oder einfach mal eine Stunde nur für uns. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das in anderen Situationen sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr befreiend kann sein. Bei uns ist es nicht so ein wahnsinniges Bedürfnis. Wir haben, es ist schon relativ lang her, dass wir das letzte Mal wirklich, oder anders, kurze Geschichte, wo wir das erste Mal haben, wirklich mal, das ist nicht lang gewesen, das ist irgendwie Abend gewesen, oder vielleicht sogar eher ein Nachmittag, 2-3 Stunden mal als Kind, in Deutschland, also, wo wir die Grosseltern dort besucht haben, wo wir die Kinder abgegeben haben. Und, etwas zu essen, einfach in ein Restaurant zu essen, zu zweit, haben wir nachher eigentlich, ja, wir haben 2-3 Stunden nur über Kind geredet und ist auf dem Handy gegenseitig Fotos von den Kind zeigt. Also von dem her haben wir die Zeit auch nicht wirklich genutzt, so wie man sie vielleicht hätte können nutzen.
Der Klassiker, das ist ja immer so, wenn man am Abend denkt, oh Gott, hoffentlich schlafen sie endlich ein, dann hast du deine Me-Time und nachher bist du auf dem Sofa und hast so die schönen Bilder oder Videos. Und sag mal, erzähl, so ein bisschen eure Organisation, gerade so, wenn du sagst, eben die Mütter, die so eine Liste ihrem Partner übergeben am Papi-Tag, das hat sich bei euch ja so wunderschön alles eingespielt, weil ihr von Anfang an das 50-50-Modell gelebt habt, was ich persönlich unglaublich produktiv und sinnvoll mir vorstelle, was auch Beziehungspflege anbelangt, weil man gar nicht in die verschobene Realitäten kann reinkommen und von Anfang an alles sieht und mitmacht. Aber gleich, weißt, in den Firmen haben sie ja wie so Slack oder Asana oder Google Spreadsheets und es sind ja wie zwei Hirn und ihr müsst die gleichen Sachen haben. Habt ihr irgendeine Liste oder habt ihr eine App? Wie organisiert ihr euch ganz konkret, dass man eben nicht, dass du nicht deiner Frau musst anrufen und sagen, du, wann muss ich was machen? Oder sie dir, besser gesagt.
Nein, wir haben also tatsächlich, ich denke immer, es wäre praktisch, schon nur einen Familienkalender zu haben oder irgendetwas, wo wir meistens Termine gemeinsam eintragen, wir haben nicht einmal das. Es ist, irgendwie scheitert es dann gleichwohl ein bisschen am Chaos, das irgendwie strukturiert zu machen, aber es geht erstaunlich gut. Hat sich allerdings schon, muss man vielleicht sagen, aus dem Grund herauskristallisiert, dass einfach gewisse Sachen dann gleich vielleicht bei einer Person liegen. Also es ist jetzt gerade so das Thema Kleider, wo ja, einerseits ich sehr angerissen habe und meine Frau gesagt hat, ja, ist gut, mach du das, bin ich auch nicht unglücklich. Aber es ist auch praktisch halt, dadurch, dass ich weiss, was ist in der Wäsche, was ist noch im Kleiderschrank, was ist knapp, was brauchen wir, welche Grösse haben die Kinder, dass ich mich wie komplett um das Thema Kleider kümmere. Und sie halt, also ich lege sogar tatsächlich, und da sind vielleicht meine Sprüche ein bisschen über Papi-Tag-Väter ein bisschen gestraft von vorhin. Es ist ja also so, dass ich in der Regel auch Kleider rauslege, wenn am Morgen mal meine Frau Kinder parat macht für die Schule auch bisher im 50-50-Modell. Also dort, das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich jetzt das Gefühl habe, da müsste man sich entweder recht stark absprechen oder koordinieren. Da gibt es dann durchaus so Gespräche, so, ja, wo ist jetzt der Bulli oder sind die, haben wir die Hosen nicht mehr. Und das macht es jetzt einfach, dass einfach ich mich hauptsächlich um Kleider kümmere.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, Entschuldigung, ich glaube, Margret Stamm würde jetzt da schimpfen und sagen, das ist paternal gatekeeping. Markus, das darfst du nicht machen. Und ich glaube, genau das Phänomen, das du jetzt beschrieben hast, es ist einfach schneller, wenn ich es schnell selber mache, und das können ja nicht alle an alles denken, ist genau der Grund, warum sehr viele Frauen das einfach schnell erledigen oder schnell die Liste machen, damit der Mann nachher nicht 10-mal anruft am Tag und man wirklich kann loslassen, weil es ist auf Papier und jetzt kann ich mich auf meine Erwerbsarbeit konzentrieren. Hast du auch das Gefühl?
Ja, grundsätzlich ja, Ja, nein. Also, das sind sicher Mechanismen, die funktionieren. Und das sind Mechanismen, darum finde ich auch Vaterschaftsurlaub wichtig, damit, eben damit gar nicht, klar, wenn eine Person mal hauptverantwortlich ist für alles, dann, man kennt das auch im Berufsleben, dann ist es einfacher, wenn man es schnell selber macht. Aber, ja, es macht, ich glaube, noch einen Unterschied, ist es pro Aufgabe, oder ist es einfach generell? Also bei uns ist es jetzt so, bei uns ist es eher pro Aufgabe. Also es gibt ja eben Themenbereiche, wo ich mich längst nicht, wo das nicht so ist. Oder wo vielleicht meine Frau sich eher um gewisse Sachen kümmert. Also haben wir das so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen pro Aufgabe organisiert. Und der andere Punkt ist, dass es einfach, glaube ich, so Themen gibt, wo das tatsächlich die Vorgehensweise ein bisschen erleichtert. Aber dann gibt es halt auch Themen, wo ich denke, also, weisst, Essen machen, da muss man sich wahrscheinlich nicht riesig koordinieren. Klar, einkaufen, was ist da? Das ist dann wieder schwieriger. Aber den Kindern etwas zu essen machen, wenn dort irgendwie Mutter und Vater für einen Papi-Tag das Essen vorkochen, dann, ja, weiss ich nicht, was genau der Grund ist, aber wahrscheinlich nicht, weil es einfacher geht, wenn man es schnell selber macht. Oder den Kindern eine Liste machen, wenn, dem Vater ein Kind eine Liste machen, an einem Sommertag, zu welchen Zeiten, dass er Kind muss eingremen. Denke mir, das sind die Sachen, die könnte man dann schon noch selber schaffen. Aber es ist natürlich so, also das will ich auch nicht lügen, das ist in dem Fall von den Kleider betrieben ein sehr starkes Paternal Gatekeeping. Und muss wahrscheinlich auch dazu stehen. Meine Frau hat noch nie, und sie darf auch nicht, die Waschmaschine bedient. Sie weiß gar nicht, wie die Waschmaschine funktioniert. So stark habe ich das Thema angegriffen. Und darum glaube ich auch, dass es Maternal Gatekeeping gibt. Also ich glaube auch, dass es schnell häufig als Entschuldigung verwendet wird. Mhm. Aber das, was ich bei der Wäsche habe, haben sicher auch Teilmütter bei anderen Themen. Also ich bin überzeugt, dass es Maternal Gatekeeping und eben auch Paternal Gatekeeping sicher gibt. Aber dass es natürlich nicht eine einfache Ausrede für Väter sollte sein, er gar nicht mehr zu machen.
Ich glaube, es ist wie Ausrede für beide, oder? Es ist ja für eben, wie du das schön beschrieben hast, es ist für die Frau einfach einfacher, wenn sie es schnell selber erledigt. Und was mich an diesem Begriff so stört, und da bin ich stark bei der Theresa Bücker, ist, dass es, wir sind ja all so aufgewachsen, wir sind ja all so sozialisiert worden, also all, ja, ist immer so krass, viele von uns haben das einfach zuhause so erlebt, dass Mutter Care-Arbeit gemacht hat und der Vater Erwerbsarbeit. Und dann kommen wir jetzt in eine neue Welt mit MeToo und allem und probieren das anders zu machen. Aber wir wissen gar nicht wie. Und wir suchen uns alle wie so ein bisschen den Weg, die Mütter wie die Väter. Und dann kommt man so gern mit denen, wie sagt man, Moralkeulen oder einfach so mit dem, so das Shame, Shame, Shame und jetzt du Mutter und jetzt musst du nicht auch noch Maternal Gatekeeping machen. Es ist einfach so oft so wahnsinnig frauenfindlicher Dialog, gerade was Mütter anbelangt. Und darum finde ich, ja, Maternal Gatekeeping ist ein spannendes Phänomen. Es ist ja cool, wenn man das beobachtet und darüber kann reflektieren, das kann hilfreich sein. Aber dass man das nachher so dreht, dass eigentlich die Mütter die Dummen sind, ja, das löst bei mir dann so eine Trotzreaktion auf und ich finde das sehr unproduktiv.
Ich frage mich auch teilweise, also, hey, der Väter, wie gar kein Ehrgeiz, auch gewisse Aufgaben und gewisse Verantwortung zu übernehmen. Also, ich staune schon ein bisschen, weißt, wenn irgendwie so Hirschen im Beruf oder irgendwie Projektleiter oder irgendwie wahnsinnig viel Verantwortung im Beruf haben und sich rühmen, dass sie alles können managen und alles im Griff haben. Und dann kommen sie hey und sie so, weißt du, so völlig hilflos und so, ja, ich kann das nicht oder ich weiss halt nicht, wo das ist. Und so ein bisschen, da denke ich mir manchmal schon so ein bisschen, jetzt werde ich ein bisschen böse, aber hast du irgendwie gar keine Anreiz oder hast du gar keinen Anspruch an dich selber, vielleicht auch daheim mal, ja, zu zeigen, was du überhaupt kannst. Und das,
ja. Ich glaube, das ist halt wie so ein bisschen das Statusdenken oder in unserem patriarchalen System, dass wir die Care-Arbeit, und darum ist mir das ja so ein grosses Anliegen, dass wir wie das gesellschaftlich mehr wertschätzen, dass wir einfach nur uns so fest auf die Erwerbsarbeit fokussieren und was Geld bringt, dass das wie so viel wichtiger ist. Und darum ist das auch für viele Väter auch schwierig, um mehr Verantwortung zu Hause zu übernehmen oder tatsächlich auch den Job zu reduzieren, weil einerseits klar, es gibt wenige Arbeitgeber, die spannende Stellen in Teilzeit anbieten. Aber andererseits hat man dann wie oft das Gefühl, ja, man verpasst etwas, oder? Man ist, ja. Und darum will man sich vielleicht zu Hause gar nicht so beweisen, weil man beweist sich ja schon im Büro.
Also, Mütter und Väter oder Eltern würden empfehlen, ist auch mal wirklich herzusitzen und für sich zu überlegen, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben und was ist relevant, um den Statusunterschied so ein bisschen zu brechen. Vielleicht funktioniert es nein, bei Einzelnen nicht, aber also bei mir, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, was ist eigentlich Hausarbeit, was ist eigentlich Care-Arbeit für den Kind, da übernehme ich Verantwortung für meine Familie und mache durchaus spannende Tätigkeiten. Ich sage nicht mehr, um im Haushalt erfolgreich zu sein, da musst du irgendwie Chemiker und Physiker und Mathematiker und Logistiker, da muss alles Mögliche sein. Es braucht sehr viele verschiedene Skills. Man kann, der Haushalt bietet viele Möglichkeiten, um, ich sage, sich, ja, irgendwie, also, man kann das halt so mehr schlecht als recht machen, oder man kann sich da drin auch wirklich verwirklichen, genauso wie man es im Beruf kann. Und du machst wie etwas enorm Wichtiges. Du schaust zu deinen Kindern, du sorgst dafür, dass deine Kinder zu den Erwachsenen werden, die hoffentlich erfolgreich ihr Leben meistern. Und, du schaust zu deiner Familie. Währenddem, also ich meine, Jobs sind ja wichtig und Status gut und recht, aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und denkt, mein Job, ich bin irgendwie Kommunikationsberater für Unternehmen, mache Unternehmenskommunikation, oder bin es gewesen, muss ich sagen. Und was mache ich da? Also hauptsächlich schleife ich den ganzen Tag an irgendwelchen Formulierungen und Textchen und Pressemitteilungen rum, um irgendwie irgendwelche Unternehmen durch all die Euphemismen, die man inzwischen kennt und nicht mehr glaubt, dazustehen. Und ich denke mir, also ist das jetzt wirklich, weißt du, ist das jetzt wirklich so viel wichtiger als die Arbeit, die ich daheim mache, wenn ich mich um meine Kinder kümmere? Mhm. Also, das ist schon ein bisschen, ja, da haben wir der Gesellschaft vielleicht lange Zeit erlaubt, falsche Statusprioritäten zu setzen.
Ja, das sind meine Thoughts exactly. Das ist ja genau das, du beschreibst genau das, was ich erlebt habe vor 7 Jahren. Ich bin dort auch Marketing-Unternehmensprojektleiterin gewesen für digitale Kommunikation. Und ich bin auch, also nicht gerade kurz vor der Geburt, aber ich bin auch in Unternehmungen gewesen, zum Teil als Projektleiterin für wirklich Projekte, wo sehr viel, sehr hohe Budget gehabt haben. Also zum Teil bis zu Millionenbeträgen und endlose Präsentationen und bis am Abend noch PowerPoint und das ist, zum Teil ist das wie so ein halbes Jahr geschafft und dann ist ein neuer Chef gekommen, hat alles über den Haufen geworfen und dann ist das so für nichts gewesen. Aber ich hatte ein mega schickes Visitenkärtchen gehabt und ich hatte einen sehr guten Lohn gehabt. Und nachher habe ich wie mein Kind vor mir gesehen und habe gefunden, hey, und jetzt mache ich etwas, wo wirklich einen mega Impact hat und nebst all dem, jetzt kann man wie so drüber streiten, ob jetzt das Kind mehr dieser Welt wirklich gut tut, ist es ja tatsächlich auch ein ökonomischer Faktor. Also wir ziehen ja Bildungsbürger, wir ziehen die nächsten Wählerinnen und Wähler, die nächsten Forscherinnen und Forscher, Humankapital für die Firmen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach, keine Ahnung, lismet oder sonst einfach irgendein Hobby machen. Das hat ja wirklich einen Impact. Und es ist mega schön, dass du das eben auch so siehst. Also das tut mich jetzt gerade zurecht berühren, was du gesagt hast. Aber ich glaube, ja, unsere Wirtschaftswelt ist noch nicht so weit. Aber ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, wenn unsere Kinder, ich glaube, dort wird es schon nochmal anders sein. Wie ist denn das bei dir so? Also ich kann zum Beispiel, ich finde das wahnsinnig befriedigend, mit dir darüber zu reden, weil tatsächlich kenne ich sehr viele Frauen, die so denken. Aber eher weniger Männer, die das so sehen. Und bei mir ist zum Beispiel so gewesen, wenn ich frisch Hausfrau geworden bin und nachher, das ist noch vor Corona gewesen, so an einer Party gewesen bin und nachher kommt so die Frage, ja, was machst denn du so? Ist nicht ein Investmentbanker, aber ist auch so sehr ein Alpha-Tierli, wo mir die Frage gestellt haben und wenn ich dann so sage, ich bin Hausfrau, kommt immer oft so eine peinliche Stille, weil man weiss gar nicht, okay, Wie ist das bei dir? Also bei dir ist es ja noch recht frisch, aber hast du das auch schon so erlebt?
Es sind ja die Leute, die so nicht recht wissen, wie damit umgehen, die nie selber Hausmann oder Hausfrau gewesen sind und darum nicht wissen, was das für eine grosse, schöne Welt ist. Grundsätzlich muss ich halt wirklich mal sagen, man hat aktuell ein bisschen weniger Kontakt mit Leuten. Ich bin relativ selten momentan an Partys mit Investmentbankern. Aber leider oder zum Glück, ich weiß nicht genau. Es ist natürlich vordergründig. Ich habe eigentlich jetzt nur positives Feedback bekommen. Teilweise überschwänglich, ja toll, dass ein Mann das auch macht und so, das Übliche. Oder halt einfach, ja schön, viel Spass in ihrer neuen Aufgabe. Ich habe jetzt nichts wirklich Negatives oder so ein bisschen awkward Stille erlebt. Vielleicht früher im 50-50-Modell mal noch erstaunen, dass man mit am Tag daheim erreichbar ist und in der Jogginghose Türen aufmacht. Aber ich habe nicht wirklich viel Negatives erlebt, aber es ist natürlich immer schwer zu sagen, wie das dahinter durch ist, weil man sagt zwar immer, Väter werden so hochgelobt, wenn sie Verantwortung im Haushalt übernehmen, aber es gilt ja auch für Väter, dass gesellschaftlich die Hausarbeit immer noch halt einfach einen schlechten Stellenwert hat. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt auch die Leute, die irgendwie sagen, ja toll, super, halt jetzt so innerlich für sich denken, ja, aber eigentlich ist er schon ein kleiner Verlierer, dass er jetzt auf den Haushalt zurückgestuft worden ist. Mhm. Also das hat das Gefühl, ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass die vordergründigen Reaktionen sind vielleicht gleich, obwohl nicht ganz das, was die Leute innerlich denken.
Mhm. Und wie ist das für dich? Kränkt dich das? Oder kannst du da wirklich sagen, es ist mir völlig egal?
Ja, also generell neigt ja der Mensch ein bisschen dazu, gleichwohl wollen, sich positiv rauszukehren und gewisse Anerkennung zu verlangen. Aber ich muss sagen, gerade in dieser Hinsicht bin ich relativ selbstbewusst, mache die Aufgabe gern und habe mich immer sehr gern um meine Kinder und um den Haushalt gekümmert. Und wenn irgendjemand findet, das ist jetzt ein blöder Job oder da macht er in seinem Leben einen Rückschritt, dann bin ich wirklich nicht so wahnsinnig viel auf die Meinung von dieser Person.
Ich habe das Gefühl, es ist so eine überholte Denkweise. Und doch kann es mich zumindest gleich treffen. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Frauending ist. Wir wachsen ja so auf, dass wir noch viel mehr uns schämen müssen und all das Zeug. Und ich habe einfach ich glaube, es ist Theresa Bücker gewesen, oder eine andere Autorin, die geschrieben hat, früher ist so der Status von einem Mann, also die Frauen haben früher so sehr, sehr klischeehaft, was jetzt kommt, so ein bisschen drauf geschaut, er muss reich sein, er muss irgendwie ein teures Auto haben, er muss für mich sorgen, also sehr reduziert. Und jetzt ist eigentlich wie so Qualitätsmerkmal, eben, ist er gut im Haushalt, kann er gut Kleider falten, das sind die Faktoren, die ein Mann attraktiv machen. Und ich glaube, die Leute, die eben das Gefühl haben, ja, du bist ein bisschen ein Loser, es ist ja recht überholt zu denken.
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen ein Aussen und eine Innensicht. Also, ja, wenn jemand gerade so Karriere macht und sich in seiner tollen linearen Karriere gerade einen tollen Schritt gemacht hat, kann ich schon sehen, wenn man denkt, oh ja, Haushalt, ja, ich putze halt da manchmal das Bad, weil es muss sein, aber irgendwas schießt mich ziemlich an. Und die Person macht das jetzt auch die ganze Zeit nur das. Kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn mir das Denken kommt, aber es ist schon so, innerhalb von der Beziehung, glaube ich, ist die Wertschätzung inzwischen höher, wenn der Partner sein Teil zum Familienleben beiträgt, nicht nur finanziell.
Ja, und ich glaube, es hat schon sehr einen grossen Einfluss, wie in der Gesellschaft über Care-Arbeit und Hausfrau oder Hausmann-Tum geredet wird, was da für eine Wertschätzung kommt. Also ich kenne sehr viele Frauen, die Scham erfahren, völlig unabhängig davon, ob sie jetzt Hausfrau oder 100% Hauptverdienerinnen sind. Das ist einfach, es gibt immer Kritik. Sagt das jetzt, ja, du bist eine Rabenmutter oder du bist das Huschi am Herd, das, man kann es wie nie recht machen. Und ich glaube, durch das fällt es mir zumindest oft schwer, Tätigkeiten, die eigentlich tatsächlich lässig wären, dass ich könnte sagen, hey, es macht Spass, die Wohnung zu staubsaugen und zu spüren, wie das ist mein Haus und nachher ist alles aufgeräumt und es ist ein bisschen wie Fitness, oder? Du kommst ein bisschen schwitzen. Eigentlich ist es eine lässige Arbeit. Aber weil man eben all das Zeug im Kopf hat, hat man gesagt, oh nein, jetzt muss ich das noch machen und ja, ich glaube, das spielt bei mir schon sehr grosse Rolle mit, weißt du, für meine gesamte Zufriedenheit. Was sagt die Welt? Und ich versuche mich immer von dem zu lösen, was denken die anderen, es kann mir ja egal sein. Aber ich glaube, ganz loswerden würde ich das wahrscheinlich nie.
Und was natürlich für Frauen erschwerend dazukommt, ist, dass natürlich immer mehr gerade so feministische Kreise so sehr unfeministisch brandmarken, wenn man, sagen wir, eine gewisse Zeit lang die Hausfrauenrollen einnimmt. Also es ist so wieder ein bisschen, ja, nicht ja, als gesellschaftliches, patriarchales Thema, als Frau kann man es eigentlich fast immer nur falsch machen. Also es ist schon, schon schlimm.
Ja, das ist so ein bisschen der Oldschool-Feminismus, der eigentlich sagt, du bist nur emanzipiert, wenn du alles gleich machst wie dein Mann. Und ich glaube, es gibt wie so die neue Strömung, ist die sagt, hey, wenn wir nicht darüber reden, wie die Welt soll aussehen und ob wir sie nicht einfach anders machen und nicht einfach so, wie sie bis jetzt von Männern für Männer kreiert ist worden. Und also ich bin auch stark dafür, dass man einfach, dass es mehr Hausmänner gibt und dass man einfach die Arbeit auch aufwertet. Aber ich glaube, so ein Stichwort Rabenmutter, hat das deine Partnerin auch schon müssen hören?
Da müsste ich es wahrscheinlich sehr am Mikrofon setzen. Nicht so explizit, soweit ich weiss. Ich könnte mich jetzt auch nicht an irgendeine Szene erinnern, was ich mir jemals gesagt hätte. Da hat man es aber wirklich irgendwie so ein bisschen krumm genommen. Aber was sie natürlich häufig erlebt, und da schwingt das vielleicht so mit, ist so Fragen, die man einem Mann nie stellen würde. Also wenn sie an einer Konferenz ist oder irgendwie am Abend noch eine Veranstaltung hat, irgendwie in ihren beruflichen Kreisen, dass der halt irgendwann das Thema Kind kommt oder wenn ein Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin erfährt, dass sie Kind hat, nachher die Frage stellt, wie so, ah, wer schaut denn jetzt zu denen? Mhm. So ein bisschen aus allen, wo ich so, ah, sind sie denn jetzt irgendwie beim Grossi? Mhm. Und das ist so ein bisschen, ja, da schwingt halt auch so ein bisschen etwas mit. Und erstaunlicherweise ist das nicht eine Frage, die Männer stellen. Das kommt also sowohl von Frauen als von Männern und durchaus auch von Frauen mit Kind, glaube ich, aber gleich häufig.
Ja, das ist sehr absurd. Das habe ich, glaube auf Instagram bei Alex, auf der neuen Finanzplattform für Frauen gesehen, dass sie so die typischen Frauenfragen den Männern stellen. Das
genau.
Ist Sandro Brotz, wie bringst du alles unter einen Hut? Und dann, wenn man das so schwarz auf weiß hat, merkt man eigentlich, wie sehr absurd, dass wir oft unterwegs sind.
Genau, und das ist natürlich, muss ich eigentlich gar nicht sagen, aber mir ist so eine Frage natürlich nie im Leben jemals gestellt worden.
Stichwort Geld. Du sagst ja so wunderschön die grosse und schöne Welt vom Haushalt und Kindererziehung. Und man kann sich verwirklichen und es ist tatsächlich oft sehr lässig gewesen. Einfach bis auf das kleine Problem, dass es niemand zahlt und dass sich finanzielle Lücken kann auftun kann, wenn du es ganz lang machst. Wie gönnt ihr das Thema Geld an im Hause Channen?
Ja. Ehrlich gesagt, vielleicht zwischendurch noch ein bisschen naiv. Oder man kann sagen mutig oder mal etwas wagen. Man kann es immer ein bisschen positiv oder negativ framen. Es ist natürlich so gewesen, dass wir bis jetzt schon, aber ich habe gesagt, am Anfang, als das erste Kind geboren ist, gewesen, da war meine Frau noch Studentin gewesen und ich habe reduziert. Also wir hatten dann schon mal eine Phase gehabt, wo wir mit relativ wenig haben müssen auskommen. Und hey, jetzt beide in Teilzeit auch nicht wahnsinnig viel verdient in den letzten Jahren. Und jetzt wird's halt wieder sehr, sehr knapp einkommensmässig. Ich schaue es immer so ein bisschen, ich betrachte immer ein bisschen Phasen und sage, das ist jetzt eine Lebensphase so, ob jetzt gerade das ganz konkret meine Frau als Doktorandin und ich als Hausmann ist sicher mal absehbar. Denke ich, wird jetzt per se gerade das Jahr oder die zwei Jahre, was dann vielleicht werden, jetzt noch nicht das Riesenloch in die Altersvorsorge reissen. Dort haben wir dann mehr das Problem, dass wir halt allgemein nicht besonders gut dastehen als Teilzeitarbeitende. Unsere Pensionskassen sind also, glaube ich, miserabel einfach. Und aber es hat auch andere Phasen gegeben im Leben und ich bin zuversichtlich, dass es auch wieder andere wird geben. Also ich habe in den 20er ja, gleichwohl ein bisschen können, ein bisschen Ersparnis anschaffen, wo wir jetzt auch davon können zehren, wo natürlich auch die Altersvorsorge sein könnte und jetzt dann wahrscheinlich irgendwann aufgebraucht ist. Und ich bin auch zuversichtlich, dass Kinder, wenn sie dann mal in die Schule gehen, uns auch werden erlauben, wieder ein bisschen mehr zu schaffen. Und im schlimmsten Fall sind wir halt im Alter, ja, sind wir dann vielleicht ein bisschen schlechter gestellt, finanziell anderen gegenüber. Aber wie gesagt, da sind wir vielleicht ein bisschen naiv unterwegs.
Und jemand aus der Community hat noch gefragt, erwartest du von deiner Frau einen Lohn?
Ja, da kommt es immer so ein bisschen darauf ab, wie teilt man das Geld überhaupt auf in der Familie. Wir haben es jetzt so gemacht, im 50-50-Modell. Wir haben getrennte und ein gemeinsames Konto. Ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich das häufigste, das Haushaltskonto. Und wir machen es so, dass wir relativ konsequent eigentlich alle Ausgaben, auch wenn jemand einen speziellen Wunsch hat, eigentlich vom Haushaltskonto zahlen. Also alle Ausgaben sind so ein bisschen allen ihre Ausgaben. Der Lohn ist jeweils auf unsere privaten Konten gekommen und da davon haben wir den Grossteil vom Lohn minus so einen kleinen Sparbetrag, der bei beiden gleich war. Einzahlt. Also es hat wirklich keine Rolle gespielt, wer mehr oder weniger verdient. Es haben beide einen kleinen Betrag auf ihrem Konto behalten und der Grossteil ins Haushaltskonto einzahlt. Und weil es jetzt sicher keine Sparbeträge mehr wird geben in Zukunft, ist es jetzt halt einfach so, dass das ganze Erwerbsgehalt aufs Haushaltskonto kommt und wir das ausgeben. Also so ein bisschen der klassische Fall, meine Frau verdient und ich benutze Kreditkarte.
Gehst du aus, genau. Dann ihr so Budget führen? Aber wahrscheinlich nicht, so wie ich dich bis jetzt gehört habe. Dann ihr es aufschreiben? Nicht.
Wir sind sehr faul im Regeln, merkst du, gell? Nein, wir sind beide, glaube ich, relativ sparsam. Also es ist so, dass wir beim Essen, bei den Supermarkteinkäufe nicht wahnsinnig sparen und darauf achten. Das müssen wir dann vielleicht künftig. Aber außerhalb von eben so den basic Lebenshaltungskosten sind wir eigentlich, beide sehr genügsam. Und dadurch haben wir eigentlich nicht das Problem, dass wir wie so grosse private Wünsche gegeneinander müssen aufrechnen. Also sagen, ja gut, aber wenn du Schuhe darfst kaufen, dann darf ich dir das und so. Und, Budget machen wir einfach insofern nicht, dass das, wir geben das Geld aus, das wir müssen ausgeben, um zu leben. Und ja, entweder längt es oder es längt es nicht. Es ist im Moment so, dass wir eben noch gewisse Spareinlagen haben, wo wir darauf zurückgreifen können. Wenn wir dann merken, die werden dünn, müssen wir natürlich dann weiter schauen, das ist klar.
Und beim Thema Hausfrauenlohn, das ist ja so SVP geprägter, furchtbarer Begriff, wie siehst du da so die politische Dimension? Bist du zum Beispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Ja, also ich habe dieser Idee sehr viel abgewinnen, einfach auch gerade ohne irgendwie eine ganz spezifische politische Position zu haben, finde ich irgendwie alle Massnahmen gut, was Familien erlauben, möglichst flexibel und nach ihren, sagen wir mal, intrinsischen Wünschen ihres Familienmodell zu wählen. Ich finde eigentlich die Massnahmen nicht so wahnsinnig toll, die einen extremen Anreiz schaffen, zum Beispiel zugunsten der Wirtschaft, sage ich mal. Ohne wollen wirtschaftsfindlich zu sein. Aber so ein bisschen, ich denke immer so ein bisschen die Forderungen, die sagen, auch dort sehe ich den Sinn dahinter, selbstverständlich auch gleichstellungstechnisch, aber wenn wir sagen, Kitas müssen einfach gratis sein für alle. Kitas müssen einfach gratis sein. Da denke ich mir dann so, ja, okay, aber wenn ich jetzt mein Kind selber betreue aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich von einer Gratis-Kita nicht sehr viel. Dann schafft man eigentlich Anreize, dass die Menschen möglichst 100% in die Wirtschaft arbeiten, weil die Wirtschaft ist ja wichtig, daran. Und so ein bisschen ihr privates Bedürfnis, das vielleicht ein anderes wäre, hinten anstellen. Und wir haben in Deutschland, wo wir in Deutschland gewohnt haben, haben wir die sogenannte Kurz noch. Das ist ja nachher verfassungsrechtlich abgeschafft worden, weil es irgendwie, ja, die deutsche, das deutsche Grundrecht verstoßen hat, die sogenannte Herdprämien bekommen. Wie ist es gegangen? Weil wir keine Fremdbetreuung hatten, oder keine Drittbetreuung, oder externe Betreuung, haben wir wie, einen Betrag bekommen vom Staat, monatlich, zusätzlich zum Kindergeld noch drauf, einfach als so ein bisschen wie Ausgleich, weil wir eine staatliche Drittbetreuung in Anspruch nehmen. Und ich habe das eigentlich eine gute Lösung gefunden. Sagen, du kannst entweder deine Kinder drittbetreuen oder extern betreuen und dort übernimmt der Staat einen grossen Teil von den Kosten. Und wenn du das nicht machst, hast du aber einen Geldbetrag zu gut, den du dann eben dafür kannst investieren, weniger, also dein Arbeitspensum zum Beispiel zu reduzieren. Und das ist... Die ist sehr bekämpft worden, Betreuungsgeld hat es geheissen. Das ist in Deutschland sehr bekämpft worden, ist als extrem unfeministisch beschimpft worden, weil es halt einfach Anreize schafft, dass Frauen daheim bleiben und eben Herzprämie hat man es genannt. Bei uns hat es dafür gesorgt, dass der Mann mehr daheim bleibt. Und das ist dann als verfassungswidrig deklariert worden. Aber so Lösungen finde ich eigentlich interessant, wo eben die, ja, wie der Familie Handlungsspielraum geben und sagen, hey, wie wollen wir uns organisieren? Und, sozusagen nicht die Flexibilität wegnehmen, indem sie sagen, hey, aber das Modell ist das, ihr müsst möglichst viel arbeiten, dafür habt ihr kostenlose Kinderbetreuung, sondern sagen, hey, es gibt die Möglichkeit, dort unterstützen, hey, bekommt ihr gewisse Unterstützung, es gibt aber auch die Möglichkeit. Das ist so ein bisschen jetzt das Nächste an, ah, sagen wir mal, bedingungslosen Grundeinkommen, das ich mal persönlich erlebt habe.
Ja, es ist noch, das ist auch so meine Mühe mit dem Oldschool, ich sage dem immer Oldschool-Feminismus, weil ich sehe mich als Feministin, aber ich vertrete jetzt die Schiene überhaupt nicht, wo sich der Feminismus wie so stark vom Kapitalismus einnehmen, dass man eigentlich wie die ganze Bewegung, ja, also ein bisschen absurdum gesagt, darauf reduziert, dass das möglichst der Wirtschaft dann dient und dass man eigentlich nur eine emanzipierte Frau ist, wenn man sich 100% der Wirtschaft aufopfert. Ja, finde ich auch schwierig und ich, darum, mein Verständnis vom Feminismus ist eigentlich, dass wir einfach zusammen, Männer wie Frauen, uns überlegen, wie kommen wir aus diesen patriarchalen Strukturen raus, wo niemand davon profitiert. Also Stichwort toxische Männlichkeit und ja, der ganze Wettbewerbskonkurrenzdruck, ja, da hat niemand etwas davon. Und wie können wir eine Welt und eine Gesellschaft kreieren zusammen, wo jetzt nicht nur einem Teil von der Gesellschaft dient, einem wohlhabenden Mann. Das ist eigentlich der Feminismus, den ich sehe. Und wenn tatsächlich dann feministische Argumente kommen, wo die Frauen ihre Mütterlichkeit oder die Männer ihre Väterlichkeit wollen absprechen, wird die auch hässig und da schreibe ich dann auch Text, wo schnell mal 200 Kommentare geben und Leute einfach nicht verstehen. Aber ja, ich glaube, darum bin ich eben so froh, können wir zusammen reden, weil ja, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das so sehen wie du und ich. Oder vielleicht bekommen jetzt einfach noch zu wenig Stimmen oder es ist irgendwie noch nicht populär oder keine Ahnung, wie kann man das sagen?
Ja, es wäre eigentlich wirklich wünschenswert, dass alle mal, also ich sage ja nicht, wir betreuen unsere Kinder jetzt selber, ich sage nicht, dass es alle müssen, ich sage nicht, dass es per se besser ist, das ist jetzt einfach ein Wunsch gewesen von uns. Dadurch haben wir unsere Arbeitspensen reduziert, dadurch habe ich jetzt die Hausmann-Rolle, man könnte das anders organisieren, ich sage nicht, alle müssen das, aber die Erfahrung mal gemacht zu haben oder einfach auch das als legitimes Modell zu akzeptieren, das ist, ja, trägt, glaube ich, so ein bisschen zu einer pluralistischeren Gesellschaft bei und das wäre, schon, vielleicht müssten mehr Menschen mal das Experiment da wagen und sagen, ich mache jetzt mal man kann es ja immer in kurzen Phasen denken, aber ich mache jetzt mal die Hausarbeit, Vollzeit, eine gewisse Zeit, um zu schauen, wie mir das gefällt, wie das auf mich wirkt, ohne mich von irgendwelchen externen Meinungen zu beeinflussen. Und darum finde ich halt die ganzen, sagen wir mal, ältere Zeit, Modelle und so, wo man jetzt immer wieder diskutiert, noch interessant, um einfach wirklich beiden älteren Teilen noch die Möglichkeit zu geben, einen rechtlichen Rahmen zu bieten, das mal zu machen. Zum Beispiel, wenn Kinder klein sind.
Ja, es ist so ein bisschen agile. Wir haben das, ich habe ja Betriebswirtschaft irgendwann mal studiert und das gibt wie so den, agile heisst, glaube ich, Business-Ansatz. Das sagt, dass man möglichst viel kleine Fehler macht, ausprobiert und dann wieder anpasst und sehr flexibel wird. Und das wäre eigentlich auch ein schöner Ansatz, dass wir wie so ein agile, Parenting machen und wir sagen, hey, wir probieren etwas aus und wir haben das beide noch nie gemacht und wir können das wieder anpassen. Und ich glaube, das ist gerade so in dieser gesamtgesellschaftlichen Debatte extrem schwierig, weil die ist ja oft so starr. Und wenn du jetzt einmal Hausfrau bist, dann bist du einfach abgestempelt als, keine Ahnung, Verräterin vom Feminismus oder auf der anderen Seite eben als Rabenmutter. Ja, ich finde auch, es ist eigentlich schön, wenn man kann einfach ein bisschen schauen kann, wie sich's anfühlt. Und, ja, also ich nehme an, bei euch ist das auch so. Wenn es dir jetzt nicht wird gefallen, dann kann man ein halbes Jahr hocken oder wahrscheinlich wieder zusammen und schauen, wie ihr es lösen könnt, oder?
Ja. Also ohne den Anspruch zu haben, dass ich jetzt einfach jederzeit kann sagen, nein, ich will doch nicht. So funktioniert es natürlich auch nicht. Aber ist klar, wenn es für eine Person nicht stimmt, dann muss man zusammensitzen und Lösungen finden. Das ist ja jetzt auch so gewesen. Es hat eigentlich auch zu dem Modell geführt, dass meine Frau gesagt hat, hey, das mit dieser Dies, das funktioniert so nicht mit dem Modell. Wir müssen irgendwie etwas ändern. Und so, das Recht habe ich natürlich auch. Und ja, ich denke, generell hilft es ein bisschen, vielleicht, ja, in kürzeren Phasen zu denken, nicht so. Aber klar, ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht alle wollen. Leute, die sehr an ihrer linearen Karriere festhalten. Ich habe irgendwann mit den Kindern gesagt, ich will den Gedanken von einer linearen Karriere, die einfach immer aufwärts geht und im gleichen Job immer besser und verantwortungsvoller werden, das will ich wirklich aufgeben. Ich will flexibler werden, ich will vielleicht auch verschiedenere Sachen machen, mal wechseln, wo mein Pensum häufiger anpassen. Das ist nicht überall möglich, aber das ist auch bei Leuten, die es vielleicht könnten, häufig eine Denke, die man vielleicht selten antrifft. Also ich staune auch dort, das ist wieder ein bisschen ein anderer Inschub, ich staune, wie viele Väter sich sehr schnell zufrieden geben damit, dass ihre Arbeitgeber sagt, das geht nicht. Wenn sie zum Beispiel das Pensum reduzieren wollen, sagen, ja, ich will gerne auf 80% reduzieren oder auf 70% oder der Arbeitgeber sagt, nein, das geht bei uns nicht. Und dann die Väter sagen, ja, okay, ich habe es probiert. Das hat mein Arbeitgeber übrigens auch gesagt, das geht nicht.
Und dann?
Und irgendwann habe ich gesagt, geht es für mich auch nicht. Und wir haben es jetzt nicht gegenseitig erpresst, aber ich habe halt meine Situation klar gemacht und gesagt, also ich arbeite gerne bei euch, aber wenn ich nicht die zusätzlichen Flexibilitäten habe, ich werde jetzt Vater, ich brauche einen Homeoffice-Anteil, ich brauche ein tieferes Pensum und ich bin sehr überzeugt, dass das in meinem Job möglich ist und geht. Und wenn es nicht geht, muss ich halt schauen, wie ich das Problem löse. Und es ist dann auch sehr gut gegangen.
Ah, das sind mehrere Gespräche gewesen, die du aber mit deinem Arbeitgeber hast müssen führen, oder?
Nehmen ja, also das, genau, das ist dann schon so ein das Finden gewesen. Und also mein Arbeitgeber ist zum Beispiel am Anfang so ein bisschen skeptisch gewesen gegenüber Homeoffice und das wäre ein ganz anderes Thema, aber wir haben am Anfang noch in verschiedenen Ländern gelebt mit Kind. Also das ist alles noch ein bisschen kompliziert gewesen und ich habe teilweise auch so ein bisschen sehr aus der Ferne müssen arbeiten und es ist ja für mich auch dann nicht anders möglich gewesen. Und haben wir das dann probiert, ganz klar als Experiment vereinbart und gesagt, wir probieren es mit dem Homeoffice, wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir es wieder oder schauen halt weiter und das hat dann sehr gut funktioniert. Aber ja, das hat Gespräch gebraucht und das hat auch gebraucht, dass ich mich nicht nach der ersten Absage zufrieden gebe.
Ja, ich habe es also spannend gefunden, als ich noch in der Berufswelt gewesen bin und noch gar kein Kind sind, noch kein Thema gewesen, habe ich viele Leute oder so ein paar Feministinnen gehört, sagen, ja, Homeoffice ist eben so wichtig. Gerade so für Eltern ist Homeoffice eigentlich ein Modell. Das ist dort erst so am Kommen gewesen, dass man von die Haus arbeiten kann. Und auch meine Chefin sagt, nein, das geht gar nicht. Und ich habe einen normalen Bürojob gehabt. Und dann kommt Corona und wir sehen, Homeoffice geht eben gleich. Kein Problem und hat zum Teil sogar Vorteil, klar auch Nachteil wie alles. Aber dann geht's plötzlich wieder, oder? Wenn es darum geht, Homeoffice für Familie, einfach schon zum die Nonsens-Pendelzeiten zu sparen, oder? Stattdessen ist Corona eigentlich noch, hat so nette Side-Effects, oder? Für die Vereinbarkeit.
Also für Leute, die immer Homeoffice haben wollen und es vielleicht nicht haben dürfen haben, hat es sicher positive Effekte. Und ich finde auch, was ich auch noch beobachte und schon finde, es normalisiert so ein bisschen Kind haben. Also ich habe einmal vor Corona ein Kind zu einer Sitzung mitgenommen, weil es nicht anders gegangen ist. Und das ist, also es hat niemand etwas gesagt, das Kind ist lieb gewesen und wir haben die Sitzung genau gleich können führen, aber es ist natürlich, also so etwas macht man ja normalerweise nicht, gell? Und seitdem in all diesen Teams-Calls und so, wo ich habe so viel Kind im Hintergrund gehört in diesen 2 Jahren. Es ist normal geworden zu lernen, dass Leute, die einen Beruf haben und auch Leute, die einen wichtigen Beruf haben, halt einfach teilweise so Kind haben und dass man die Kinder zwischendurch hört. Das habe ich auch noch so einen schönen Effekt gefunden.
Das hast du jetzt wirklich mega schön gesagt, normalisiert Kind haben. Normalize having kids. Ja, wirklich. Das stimmt, ja. Wir kommen zum Schluss. Ich glaube, ich habe nur noch 2 Fragen. Hast du einen Tipp für alle Väter, die sich auch die Gedanken machen, die sich vielleicht in diesem Prozess befinden, Hausmann zu werden, Vollzeit-Hausmann zu werden? Hast du da noch irgendeinen, du hast vorher schon sehr schöne Sachen und Gedanken gesagt, aber hast du vielleicht noch etwas, wo wir noch nicht angesprochen haben?
Ich habe natürlich erwartet, dass du mich nach konkreten Tipps fragst. Also super konkrete Tipps, muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht. Was ich sicher würde empfehlen, ist, ich denke, so harte Übergänge von einem komplett Hausfrau-Modell in ein Hausmann-Modell sind sicher schwierig, von heute auf morgen zu machen. Also ich empfehle allen Vätern, früh Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch für gewisse Teilbereiche, aber dass man zum Beispiel sagt, hey, ich bin für die Schule zuständig, Elterngespräche und so nehme ich jetzt wahr oder so, einfach um sich die Themen, also um so ein einen Fuss schon drinnen zu haben, in dem nicht plötzlich ab ersten oder so müssen sich in einer komplett neuen Welt zurechtfinden und dann eben wirklich sich Gedanken machen, was bedeutet mir welche Arbeit und wie will ich das ausführen? Was will ich für einen Hausmann sein? Was will ich für einen Vater sein? Das ist manchmal fast wichtiger, sich ein bisschen mit sich selber beschäftigen als ein paar Gespräche in Ehren. Gespräche mit dem Partner sind sicher sehr wichtig, aber auch Gespräche mit sich selber, so ein bisschen Qualitätszeit alleine, wo man sich eben über so Themen Gedanken macht, das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen.
Du machst dann natürlich einen perfekten Übergang zu meinem Thema, zu Go Hug Yourself, oder? Also, wunderbar, vielen, vielen Dank.
Ich war unabsichtlich.
Ja, logisch, ich weiss. Die allerletzte Frage, einfach kuriositätshalber, sind jetzt 1 Stunde 20 Minuten. Mein Gespräch mit dem Hausmann, bei mir wäre jetzt, wenn ich jetzt noch Hausfrau gewesen wäre ein Kindergeschrei im Hintergrund gewesen. Bei dir ist es jetzt einfach sehr still gewesen. Wo ist Bebers? Ist es jetzt seit 2 Stunden am Schlafen oder seit einer Stunde? Oder wie hast du das geschafft?
Bebers ist tatsächlich mit meiner Frau unterwegs. Also die sind, damit wir in Ruhe können aufnehmen können, ausser Haus. Das wäre jetzt so eine... Aber wir sind noch ein bisschen in der Übergangsphase, wie gesagt. Ich habe im Moment noch ein bisschen mehr Zeit oder einzelne Halbtage, die ich für mich habe. Das werden jetzt dann noch ein bisschen weniger. Und ich werde aber auch in Zukunft, werden wir weiterhin unsere unsere Arbeitszeit einen Halbtag aufteilen. Es ist auch so, dass meine Frau dann viel mehr hat, aber wenn ich, und wir haben auch gesagt, wir wollen es weiterhin sehr flexibel halten, also wenn sie einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Halbtag braucht oder ich mal das Gefühl habe, ich brauche jetzt einen Halbtag am Donnerstagvormittag zum Beispiel, um Podcast-Interview aufzunehmen, dann, dann ja, werden wir so organisiert, oder sind wir so organisiert, dass ich die Zeit auch bekommen kann. Und also ich werde auch weiterhin einzelne Zeiten für mich haben. Es ist ja auch im Haushalt so, dass man nicht immer ganz alles mit Kind kann machen.
Ja, so ein bisschen Me-Time, alleine in Ruhe staubsaugen.
Genau.
So mit vielen, vielen Dank an deine Partnerin, dass ich von dieser Me-Time profitieren und auch an dich. Es ist höchst spannend und inspirierend und für mich eben, wie gesagt, einfach auch sehr, sehr angenehm gewesen, das Gespräch. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft von dir mehr werden hören. Also ich wünsche mir natürlich einen Hausmann-Podcast. Aber ja, vielen, vielen Dank für deinen Input und viel Spass in deiner neuen Lebensphase.
Vielen Dank, ich bin gespannt und komme gerne irgendwann auf die Podcast eine Bilanz ziehen.
Ja, sicher. Sehr, sehr gerne. Das war's für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.